Und wer kennt die Cartoons? Doch eine ganze Menge, habe ich mir gedacht. Die sind ja relativ weit verbreitet und die gibt es ja jetzt nicht erst seit Kurzem, sondern diese Cartoons, die gibt es schon ja so ungefähr seit 1968. Diese Cartoons, die hat eine Frau angefangen zu zeichnen, nämlich mit dem Namen Kim Grow. Sie hat sich verliebt in einen Mann mit Namen Roberto Casali. Die beiden, die wurden ein Paar. Die beiden haben geheiratet und die Kim, die hat dann angefangen, solche Bildchen, man sagt dazu Cartoons, diese Bildchen zu malen. Und diese Bildchen haben alle die gleiche Überschrift, nämlich Liebe ist Punkt, Punkt, Punkt. Und dann, das ist jetzt exemplarisch, einfach drei Bildchen, die ich da ausgewählt habe. Wenn du genau da bist, wo du sein willst, oder Liebe ist jemand, der nicht perfekt ist, aber perfekt für dich ist. Liebe ist, eure Träume zu teilen. Und ihr Ehemann Roberto, der hat von diesen Bildchen mitbekommen und der hat die dann heimlich an die Los Angeles Times, das ist eine große Zeitung in Amerika, geschickt. Und die Zeitung hat dann angefangen, diese Bildchen abzudrucken. Und wisst ihr was? Diese Bildchen, die sind eingeschlagen wie eine Bombe in der Gesellschaft. Die Leute waren begeistert von diesen Bildchen. Und auch die Bild-Zeitung hat sich dem Ganzen mit angeschlossen und seit 50 Jahren, also seit 1974, druckt die Bild-Zeitung diese Bildchen. Ich bin kein Bildleser, aber ich glaube, dass sie es immer noch tut. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Also die Bildleser unter uns können das bestimmt besser beantworten. Aber ich glaube, die tun das immer noch. Seit 50 Jahren. Und auch als der Roberto erkrankt und stirbt, Kim hört nicht auf zu zeichnen. Und es gibt sage und schreibe über 6000 dieser Cartoons. Und sie sind verteilt in über 60 Ländern. Also weit, weit verbreitet berühren diese Cartoons die Herzen der Menschen. Liebe, das ist das Thema von uns als Menschen. Liebe erwärmt uns, Liebe packt uns, Liebe ist das Thema der Weltliteratur. Die berühmtesten Romane, Gedichte, Dramen, Märchen, Filme, was auch immer, es handelt meistens um Liebe. Und auch bei den Liedern, also die Lieder, die es am weitesten geschafft haben, die, die am weitesten verbreitet wurden, die sich durchgesetzt haben, meistens geht es dort um Liebe. Liebe ist das Thema. Aber was ist denn Liebe jetzt überhaupt? Also ist Liebe, eure Träume zu teilen? Oder was ist Liebe? Wenn ich diese Frage jetzt offen hier in diesem Saal stellen würde und nach Antworten fragen würde, ich bin mir sicher, da würden unterschiedliche Antworten kommen. Und ich bin dankbar, dass die Bibel uns da nicht im Dunkeln lässt. Also Gott teilt uns mit, was Liebe ist. Und wir haben es eben in der Schriftlesung gehört. Es geht um Liebe. Und ich möchte anhand des Textes, den uns gerade Tabea vorgelesen hat, das ist so die Grundlage der Predigt, des Predigttextes, da möchte ich näher drauf eingehen. Aber ganz kurz ein paar Gedanken zur Predigtreihe. Peter hat es ja in der Begrüßung schon erwähnt. Wir wollen etwas Neues starten als Gemeinde. Wir wollen eine Jahrespredigtreihe mal machen. Und die Jahrespredigtreihe, die lautet Einander. Deshalb auch diese Lesezeichen, die dürft ihr gerne mitnehmen. Es liegen auch noch einige am Flyertisch. Also die dürft ihr auch gerne verbreiten. Und die dürft ihr gerne in eure Bibeln tun oder in euer Buch, das ihr gerade lest, oder halt an euren Kühlschrank oder wo auch immer hinheften. Und so, dass wir es immer wieder so übers Jahr hinaus vor Augen haben. Warum diese Predigtreihe? Einander. Nun, wir als Gemeinde, wir sind Gott dankbar, wir sind in den letzten, ich sag mal, 2 bis 3 Jahren, sind wir für unsere Verhältnisse als Gemeinde sehr stark gewachsen und wir sind zutiefst dankbar. Aber es ist so, da wo Menschen zusammenkommen, und ich drück's mal niedlich aus, da menschelt's. Und wo mehr Menschen zusammenkommen, da menschelt's halt auch manchmal ein bisschen mehr. Und das ist auch nicht anders bei uns in der Gemeinde. Wir sind keine vollkommene Gemeinde und auch wir erleben zwischenmenschliche Konflikte und sind zwischenmenschlich auch hier und da herausgefordert. Und wir sind dankbar, dass Gott uns aber immer wieder auch die Gnade schenkt. Und Peter und ich als Älteste, wir haben vor ein paar Monaten so zusammengesessen und gedacht, okay, was sollen die Schwerpunkte im Jahr 2024 sein und wie können wir dem Ganzen auch begegnen, so diesem Wachstum der Gemeinde. Und unabhängig voneinander hatten wir beide zeitgleich den gleichen Gedanken, einander. Da gibt es doch die sogenannten Einanderstellen in der Bibel. Und ich bin davon überzeugt, dass uns der Geist Gottes diesen Gedanken gegeben hat und schon war die Predigtreihe geboren. Und wir dachten uns, wir machen so 10, 11 Predigten und wollen dann so gewisse Schwerpunkte setzen, zum Beispiel einander die Wahrheit sagen, einander die Lasten tragen, einander annehmen und so weiter und so fort. Und deshalb auch dieses Banner bei uns an der Wand, es soll uns einfach das ganze Jahr über vor Augen halten. Und heute starten wir mit einander lieben. Und das aus einem ganz bestimmten Grund, dazu komme ich aber gleich. Also das Thema heute Morgen ist eine Aufforderung an dich und mich. Und dieses Thema lautet, liebt einander. 1. Johannes Kapitel 3, die Verse 11 bis 18, wir haben gerade eben drauf gehört. Nun ganz kurz zu dem Autor dieses Abschnitts. Der Autor dieses Abschnitts ist Johannes. Johannes hat einen Bruder, Jakobus. Und diese beiden Brüder, die waren bei dem Herrn Jesus im Kreis der Jünger. Und dieser Johannes, der hat eine ziemlich krasse Wandlung hinter sich gebracht. Oder beziehungsweise Gott hat ihn verändert. Dieser Johannes, der hat mit seinem Bruder einen Spitznamen bekommen von Jesus. Ich weiß nicht, ob ihr den Spitznamen kennt. Christina schmunzelt. Ja, dieser Spitzname ist ein wenig lustig. Und zwar hat Jesus die beiden Donnersöhne genannt. Warum Donnersöhne? Weil die beiden ziemlich temperamentvoll waren. In Lukas Kapitel 9 lesen wir von einer Begebenheit, da ist der Herr Jesus in einer Stadt und er verkündet dort Gottes Wort. Und die Einwohner dieser Stadt, die lehnen die Botschaft des Herrn Jesus ab. Und Jakobus und Johannes, die so temperamentvoll sind, die kommen dann zu Jesus und sagen, weißt du was, Jesus? Also wir sind stinksauer. Weißt du, was wir machen? Wir beten jetzt, dass Feuer vom Himmel fällt und die ganzen Einwohner vernichtet. Also da muss kurzer Prozess gemacht werden. Merkt ihr? Das war Johannes. Er war ein Fischer, er war ziemlich rau, er war sehr hart und er war zu allem bereit. Und Gott hat diesen Mann Johannes verändert, stetig aber sicher. Und Johannes ist in die Kirchengeschichte eingegangen als Apostel der Liebe. Warum? Weil Johannes der Autor in der Bibel ist, der am allermeisten von allen anderen Autoren über die Liebe schreibt. Und somit auch in diesem ersten Johannesbrief. Und ich habe dieses Beispiel ganz bewusst gebracht, weil mir macht das Mut. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht denkst du auch mal an der einen oder anderen Stelle, also ich bin auch ähnlich wie dieser Johannes am Anfang. Manchmal sehr aufbrausend und ich vermisse die Liebe. Und das macht mir Mut, wenn Gott einen Johannes verändern kann zu einem Apostel der Liebe, weißt du, dann kann das Gott auch mit dir und mit mir machen. Er kann uns verändern zu liebevollen Menschen. Diese Veränderung ist möglich und diese Predigt soll dazu beitragen. Kommen wir zum ersten Punkt, das lautet das Gebot. Und das Gebot an uns Christen lautet, liebt einander. Vers 11. Denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. Also Johannes macht seinen Empfängern deutlich, ihr seid Christen und von Anfang an habt ihr diese Botschaft gehört, nämlich diesen Befehl, liebt einander. Und auch als der Herr Jesus auf dieser Erde war, war das seine zentrale Botschaft, nämlich liebe Gott und liebe deinen Nächsten. Und dann setzt Jesus sogar noch einen drauf im Rahmen der Bergpredigt und sagt, und liebe sogar deine Feinde, also auch die, die dich hassen. Es geht um Liebe, auch in der Botschaft Gottes. Und wir werden hier aufgefordert, es wird uns sogar befohlen, wir sollen einander lieben. Und vielleicht sitzt du jetzt hier und denkst dir, ja, wie soll das gehen? Also, wie kann man befehlen, du sollst lieben? Wie kann ich dir befehlen, du sollst mich lieben und du sollst auch deine Nächsten lieben und deine Feinde sollst du lieben? Liebe ist doch ein Gefühl, oder nicht? Also Liebe kommt und Liebe geht und die Liebe, das ist sowieso so etwas Abstraktes. Häufig sind wir so geprägt als Menschen. Das hat damit zu tun, dass wir sehr stark von Hollywood, Netflix, Instagram oder was auch immer geprägt sind, also einfach von der Gesellschaft. Und häufig denken die Menschen, Liebe ist nur ein Gefühl. Und natürlich ist Liebe auch ein Gefühl. Aber Liebe hat sehr, sehr viele Facetten. Und Liebe, das sagt die Bibel, ist vor allem eine Entscheidung. Eine ganz bewusste Entscheidung. Ich will dich lieben oder eben nicht. Ich will meinen Nächsten lieben, egal ob er mir sympathisch ist, ob ich mit ihm gut kann oder nicht. Liebe ist vor allem auch eine Entscheidung, ein Lebensstil. Und wisst ihr, wir finden in der Bibel einen Haufen an Aufforderungen zu lieben. Und ich werde jetzt ganz viele Bibelverse aneinander uns einmal vor Augen führen. Ganz bewusst auf einen Schlag, denn ich möchte euch so ein Stück weit im übertragenen Sinne jetzt einmal erschlagen. Also mit Bibelstellen einmal ganz bewusst erschlagen. Und das mache ich aus einem ganz bestimmten Grund, das sage ich aber gleich. Also, anschnallen und los geht's. 3. Mose Kapitel 19, Vers 18, also es beginnt im Alten Testament. Du sollst nicht Rache üben, noch Groll behalten gegen die Kinder deines Volkes, sondern du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Ich bin der Herr. Johannes 13, der Herr Jesus sagt ab Vers 34, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander lieben sollt, damit, wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Johannes 15, 12, das ist mein Gebot, dass ihr einander liebt, gleich wie ich euch geliebt habe. Johannes 15, 17, das gebiete ich euch, dass ihr einander liebt. Römer 12, 10, in der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer dem anderen zuvor. Römer 13, 8, seid niemand etwas schuldig, außer dass ihr einander liebt. Denn wer den anderen liebt, hat das Gesetz erfüllt. 1. Thessalonicher 3, 12, euch aber lasse der Herr wachsen und überströmend werden in der Liebe zueinander und zu allen, gleich wie auch wir sie zu euch haben. 1. Thessalonicher, kommt gar nicht mehr mit. 1. Thessalonicher 4, 9. Über die Bruderliebe aber braucht man euch nicht zu schreiben, denn ihr seid selbst von Gott gelehrt, einander zu lieben. 1. Petrus 1, 22. Da ihr eure Seelen im Gehorsam gegen die Wahrheit gereinigt habt, durch den Geist zu ungeheuchelter Bruderliebe, so liebt einander beharrlich und aus reinem Herzen. 1. Johannes 3, 11, das ist unser Text, denn das ist die Botschaft, die ihr von Anfang an gehört habt, dass wir einander lieben sollen. 1. Johannes 3, 23, und das ist sein Gebot, dass wir glauben an den Namen seines Sohnes Jesus Christus und einander lieben, nach dem Gebot, das er uns gegeben hat. 1. Johannes 4, 7, Geliebte, lasst uns einander lieben, denn die Liebe ist aus Gott und jeder, der liebt, ist aus Gott geboren und erkennt Gott. 1. Johannes 4, 11, Geliebte, wenn Gott uns so geliebt hat, so sind auch wir es schuldig, einander zu lieben. 1. Johannes 4, 12, niemand hat Gott jemals gesehen, wenn wir einander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe ist in uns vollkommen geworden. 2. Johannes, Vers 5, und nun bitte ich dich, Frau, nicht als ob ich dir ein neues Gebot schreiben würde, sondern dasjenige, welches wir von Anfang an gehabt haben, dass wir einander lieben. Klarer geht's nicht, oder? Die Bibel macht deutlich, Liebe, einander zu lieben, wisst ihr, das ist kein Randthema. Das ist kein Randthema für Gott, sondern das ist Gottes Herzensthema. Es ist ein ganz zentrales Thema in der Bibel und wir kommen nicht drum herum. Wir müssen uns mit diesem Thema auseinandersetzen. Und von allen Einanderstellen, die wir in diesem Jahr betrachten werden, kommt das liebt einander am allerhäufigsten vor. Und das ist auch logisch, denn wenn wir lernen und uns entscheiden, einander zu lieben, dann wird es uns nicht schwer fallen, einander zu vergeben, einander zu ertragen, einander zu ermahnen, einander Gastfreundschaft zu erweisen und so weiter und so fort. Und wir haben es eben gelesen in Römer 13, Vers 8, denn wer den anderen liebt, der hat das Gesetz erfüllt. Mit anderen Worten, entscheide dich zu lieben und du hältst automatisch alle Gebote Gottes. Jesus sagt das ja auch, liebe Gott, liebe deinen Nächsten, das ist das Gesetz, das ist des Gesetzes Erfüllung. Die Liebe ist die Zusammenfassung aller anderen Gebote Gottes. Aber wozu? Warum, wozu will Gott, dass wir einander lieben? Was will Gott dadurch bewirken? Um das Ganze zu, ja, ein bisschen besser bildhaft darzustellen, habe ich einen kleinen Versuch mit euch. Ich werde euch jetzt Firmenlogos zeigen und ihr müsst sagen, welches Unternehmen dahinter steckt. Ist ganz einfach. Ich bin mir ziemlich sicher, ihr wisst und kennt diese Firmen. Also ihr dürft gerne gemeinsam es laut sagen. Also, welche Firma, welches Unternehmen? McDonald's, Macs, genau. Amazon, sieht man an jeder Ecke mittlerweile, die ganzen Bullis. Instagram, genau. Mercedes-Benz, genau, unsere Nachbarn. Die Liebe, welches Unternehmen? Ein Herz für Kinder. Könnte man meinen, stimmt, bin ich gar nicht drauf gekommen. Absolut. Aber vom Text her jetzt, den wir gerade eben, oder den wir jetzt betrachten und den wir gerade eben auch in Johannes Kapitel 13 gelesen haben, ist es auch ein Zeichen, beziehungsweise das Unternehmen sollte uns als Gemeinde auszeichnen. Die Liebe untereinander, das Herz, so wie alle Menschen mit diesem komischen M hier direkt McDonald's in Verbindung setzen, so sollten die Menschen mit der Liebe Jesus Christus bzw. seine Gemeinde, uns Christen, verbinden. Jesus sagt, an der Liebe zueinander wird die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Das hat Jesus für sich so ausgewählt. Warum die Liebe? Nun, weil Liebe heutzutage in der Gesellschaft alles andere als normal ist. Wo leuchtet Licht am hellsten? Da, wo es am dunkelsten ist. Und unsere Gesellschaft, die wird immer finsterer und immer dunkler. Und mit der Liebe fällst du auf, mit der Liebe zueinander. Wenn du dich entscheidest und sagst, ich will lieben, ich will meine Nächsten lieben, ich will meinen Arbeitskollegen lieben, ich will meinen Ehepartner lieben, ich will meine Kinder lieben, ich will meinen Vorgesetzten lieben, ich will einfach die Menschen lieben, die Gott um mich herum stellt, dann wirst du auffallen. Wenn du den Menschen mit liebevollen Worten begegnest, wenn du bereit bist, den Menschen zu vergeben bzw. um Vergebung zu bitten, wenn du bereit bist, Menschen aus Liebe in Taten diese Liebe zu erweisen, ich verspreche dir, du wirst auffallen in dieser Gesellschaft. Und das ist ja der Indikator schlechthin. Wir als Christen, wir sollen uns vor allem durch die Liebe erkenntlich zeigen. In 1. Johannes Kapitel 4, Vers 20 sagt der Johannes folgende Worte. Er sagt, wenn jemand sagt, ich liebe Gott, also er bezeichnet sich als Christ, als Jesus-Nachfolger, und er hasst doch seinen Bruder, so ist er ein Lügner. Denn wer seinen Bruder nicht liebt, den er sieht, wie kann derjenige Gott lieben, den er nicht sieht? Und was ist die erste Frucht des Heiligen Geistes? Liebe. Galater 5, 22. Die Frucht des Geistes ist Liebe. Und dann kommt Freude, Friede, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue und so weiter. Also Liebe ist das Kennzeichen von uns Christen schlechthin. Roger Pugh, ein christlicher Seelsorger, den ich sehr schätze, und ich denke, einige von euch haben ganz bestimmt auch schon mal diesen Namen gehört. Er erzählte folgende Geschichte. Da kam doch tatsächlich eines Tages ein Mann in die Seelsorge zu ihm und sagte, Roger, ich kann meine Frau nicht mehr lieben. Geht nicht. Ist vorbei. Wir haben uns auseinandergelebt. Wir werden uns trennen und wir werden uns scheiden. Und Roger Pugh sagte diesem Mann, du musst deine Frau lieben. Und der Mann, der war perplex und dachte, wie, das geht nicht. Ich kann meine Frau nicht mehr lieben. Da ist nichts mehr. Ich kann sie nicht mehr lieben. Und Roger sagte ihm, doch, du musst. Das ist dein Auftrag. In der Bibel steht, ihr Ehemänner liebt eure Ehefrauen. Und wenn du deine Frau nicht lieben kannst als deine Ehefrau, dann musst du sie als deine Nächsten lieben. Denn in der Bibel steht, du musst deine Nächsten lieben. Und wenn du deine Ehefrau nicht als deinen Nächsten lieben kannst, dann musst du sie als deinen Feind lieben. Denn die Bibel sagt, liebt eure Feinde. Du musst sie lieben. Wie steht es mit deiner und mit meiner Liebe zu unserem Nächsten? Ist Liebe dein Markenzeichen? Das habe ich mir in der Predigtvorbereitung gefragt. Stell dir mal vor, eine Person würde dich beschreiben und dürfte drei Merkmale nennen. Kannst ja heute mal beim Mittagstisch fragen oder beim Kaffee trinken. Mit welchen drei Eigenschaften würdest du mich beschreiben? Käme da Liebe vor? Sagen die Menschen um dich herum, das ist eine liebevolle Person, wie die mit Menschen umgeht, wie sie mit Menschen spricht, wie respektvoll sie mit anderen umgeht. Ich möchte uns da wirklich zur Selbstreflexion ermutigen. Und wie Liebe ganz praktisch aussehen wird, das werden wir dann über das Jahr immer wieder im Rahmen dieser Predigtreihe dann hören. Also wie Liebe dann ganz praktisch aussieht. Aber ich denke, das Gebot ist klar. Liebt einander. Wir gehen weiter durch unseren Text und kommen zum zweiten Punkt. Und Johannes führt jetzt ein Negativbeispiel an. Was Liebe nicht ist. Wie sieht Liebe nicht aus? Die Verse 12 bis 15. Er sagt jetzt, liebt einander, aber nicht wie Kain, der aus dem Bösen war und seinen Bruder erschlug. Und warum erschlug er ihn? Weil seine Werke böse waren, die seines Bruders aber gerecht. Ich gehe davon aus, die meisten von uns kennen etwa die Geschichte von Kain und Abel. Kain hat seinen Bruder Abel kaltblütig ermordet. Kain war der Sohn von Adam und Eva. Und Gott hat das Opfer von Abel angenommen, weil es aus Glauben geschah. Und Kain seins hat er nicht angenommen. Und Kain wurde neidisch auf seinen Bruder. Dann wurde daraus Hass und es kam zum Mord. Und dann sagt Johannes in Vers 13, verwundert euch nicht, meine Brüder, wenn euch die Welt hasst. Also das ist der logische Schritt. So wie Kain seinen Bruder Abel gehasst hat, so wird die Welt uns als Jesus-Nachfolger auch hassen. Und mit der Welt ist jetzt nicht der einzelne Mensch gemeint. Also du musst jetzt nicht unbedingt Sorge haben hier in Deutschland, dass jetzt jeder, der dir auf der Straße begegnet, dich unbedingt als Christ hassen wird. Sondern damit ist das System der Welt gemeint. Die Gesellschaft, Satan, der ja das System beherrscht, er ist der Fürst dieser Welt. Und es muss uns nicht überraschen, dass Satan und sein System, die Gesellschaft im Allgemeinen, uns als Jesus-Nachfolger hasst. Denn sie haben es auch bei Jesus getan. Jesus sagt in Johannes 15, 18, wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Jesus wurde gehasst und die Logik ist ganz klar, nämlich wenn du ein Nachfolger von Jesus bist, verwundere dich nicht, du wirst von dieser Welt gehasst. Du wirst anecken. Wir als Gemeinde werden in dieser Gesellschaft anecken. Wenn du nicht aneckst in dieser Gesellschaft mit deinen Überzeugungen, die aus dem Wort Gottes entstammen, dann passt etwas nicht mit deinem Christsein. Dann hast du dich den Maßstäben dieses Weltsystems zu sehr angepasst. Wir Christen, wir werden anecken. Und es wird in der Zukunft auch noch immer mehr werden, weil die Gesellschaft immer dunkler wird. Und dann führt Johannes es an in Vers 14 und sagt, wir wissen, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind. Denn wir lieben die Brüder. Wer den Bruder nicht liebt, der bleibt im Tod. Der Gedankengang ist folgender. Johannes möchte uns deutlich machen, die Welt zeichnet sich aus durch Hass. Kain hat sich ausgezeichnet durch Hass. Was ist unser Kennzeichen als Christen? Nicht Hass, Liebe. Ganz genau, denn wir lieben die Brüder. Das ist unser Kennzeichen. Und er spricht ausnahmslos Christen an. Er sagt ja hier im ersten Teil, wir wissen, das ist unsere Überzeugung, dass wir aus dem Tod zum Leben gelangt sind. Damit meint er die Bekehrung. Das heißt, wenn du heute hier sitzt und dich noch nicht zu Jesus hin bekehrt hast, wenn du dich noch nicht für ein Leben mit Jesus entschieden hast, dann bist aus der Sicht Gottes, bist du tot. Du kannst hier quicklebendig sitzen, aber du bist für Gott unbrauchbar. Du bist für Gott, geistlich gesehen, tot. Und diejenigen, die sich zu Jesus Christus bekehren, die gehen den Schritt zum Leben. Wir gehen diesen Schritt oder wir sind diesen Schritt zum Leben gegangen, zum Leben unter der Herrschaft von Jesus Christus. Und ein echtes Erkennungsmerkmal von uns Christen ist, dass wir lieben. Das ist unser Erkennungsmerkmal. Und das Gegenteil von Liebe ist nun mal Hass. Das unterstreicht jetzt Johannes nochmal mit Vers 15. Er sagt, jeder, der seinen Bruder hasst, ist ein Mörder. Und ihr wisst, dass kein Mörder ewiges Leben bleibend in sich hat. Und vielleicht denkst du jetzt, Mensch Johannes, also da übertreibst du. Nur weil ich irgendeinen Menschen hier hasse, bin ich ein Mörder? Das kann doch nicht wahr sein. Doch. Jesus unterstreicht ja diesen Gedanken im Rahmen seiner Bergpredigt in Matthäus Kapitel 5, wo er sagt, wenn du nur deinen Bruder als Dummkopf bezeichnest, musst du wissen, dass du unter ein strenges Gericht fallen wirst. Und dann geht hier Jesus auch noch weiter im Rahmen der Bergpredigt und unterstreicht seinen Gedanken. Und Johannes führt diesen Gedanken auch nochmal aus. Das Erkennungszeichen von uns Christen muss die Liebe sein. Und ich möchte dich wieder zur Reflexion, zur Selbstreflexion herausfordern. Wie sieht es in deinen Beziehungen aus? Egal welche Beziehungen, einfach allgemein deine Beziehungen in der Familie, Ehe, auf Arbeit, Nachbarschaft oder wo auch immer. Ich kann ja nur von mir sprechen. Aber ihr Lieben, ich muss bekennen, dass ich an der einen oder anderen Stelle merke, wie auch in mir Wut aufkommt gegenüber einer Person, die ich vielleicht nicht unbedingt sympathisch finde, die mich besonders herausfordert. Ich muss bekennen, dass in mir Groll aufkommt und es manchmal auch zu Bitterkeit kommt. Wir Menschen, wir werden uns immer wieder enttäuschen und auch verletzen, auch hier in der Gemeinde. Die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wisst ihr, so manches Mal erlebe ich das, dass wenn ich verletzt werde von einer Person oder enttäuscht werde, dass ich anfange, negativ über diese Menschen, über diese Person nachzudenken. Und dann drehen die Gedanken immer mehr und mehr und die Wurzel der Bitterkeit wächst fröhlich voran. Und die Bibel macht deutlich, aus negativen Gedanken kann ganz schnell negative Worte werden. Man fängt an, über diese Person ganz bewusst oder auch unbewusst schlecht zu reden und dann wird's und kommt es zu negativen Taten. Und ich darf aus eigener Erfahrung uns hier mal an dieser Stelle einen Tipp geben. Wie kann man damit umgehen? Denn ich denke, jeder von uns hat mindestens eine Person in seinem Umfeld, die einen selbst herausfordert. Und ich mache das im Normalfall so. Wenn ich merke, da fordert mich eine Person wirklich sehr heraus und ich merke, da kommen böse Gedanken, negative Gedanken in mir hervor, dann entscheide ich mich ganz bewusst, ich will diese Person lieben. Und ich drücke meine Liebe dann der Person gegenüber so aus, dass ich anfange, für diese Person zu beten. Und ganz bewusst Gott zu danken, Gott, ich danke dir, dass du diese Person gemacht hast. Denn diese Person ist ein Ebenbild von dir, Gott, wie jeder Mensch. Gott, ich danke dir, dass du diese Person gewollt hast und ich danke dir und ich glaub mir, das fällt mir schwer. Ich fange an, Gott zu danken. Gott, und ich danke dir, dass du diese Person in mein Leben gestellt hast. Weil das ist ja bei Gott nicht zufällig, dass diese Person in mein Leben ist, weil er möchte ja meinen Charakter dadurch verändern. Und ich möchte Gott wirklich dafür danken, dass er diese Person in mein Leben gestellt hat, um mich zu verändern. Und dann fange ich an, diese Person zu segnen im Gebet. Und Gott ganz konkret zu bitten, Gott, bitte segne diese Person, weil wir sollen ja unsere Feinde lieben und sie segnen. Und ich verspreche dir, wenn du das auch in deinem Leben praktizieren wirst, ich kann das aus eigener Erfahrung so bestätigen, dann wird Gott dein Herz verändern. Und er wird diese Beziehung zu dieser Person, wird er verändern. Davon bin ich überzeugt und ich habe es selbst erfahren. Und ich möchte uns dazu einladen, das genauso zu machen. Jeden Tag ganz bewusst für diese Person zu danken und sie im Namen Gottes zu segnen und den Segen für sie zu erbeten. Gott wird dein Herz verändern. Also halten wir fest, das negative Beispiel ist kein. Jetzt kommt das positive Beispiel. Was Liebe ist, das sind die Verse 16 bis 18. Eine Frage an euch. Wer ist das ultimative Vorbild der Liebe? Ganz klar, Jesus Christus. Das weiß auch Johannes und er führt uns jetzt dieses ultimative Vorbild vor. Vers 16, daran haben wir die Liebe erkannt, dass er, und damit ist unser Herr Jesus Christus gemeint, sein Leben für uns hingegeben hat. Johannes unterstreicht den Gedanken, was Liebe ist, nämlich Liebe. Oder wie zeigt sich Liebe? Liebe zeigt sich im Geben. Jesus hat sich gegeben, aber er hat nicht irgendetwas gegeben, sondern Jesus hat sich selbst hingegeben für dich und mich aus Liebe. Und Johannes zeigt hier diesen elementaren Unterschied auf zwischen Kain und Jesus. Schaut mal, Kain hat das Leben eines anderen genommen, in seinem Fall Abel. Das ist keine Liebe, das ist Hass. Was hat Jesus gemacht? Jesus gab sein Leben für andere. Das ist der Unterschied zwischen Hass und Liebe. Liebe gibt und Hass nimmt. Wenn du dich fragst, was ist Liebe, weil Liebe ja so abstrakt ist, oder wenn du vielleicht gefragt wirst, was ist Liebe, ihr Lieben, das ist Liebe. Das Kreuz, das ist Liebe. Am Kreuz zeigt sich die Liebe in Perfektion. Das möchte Johannes hier deutlich machen. Eigentlich müssten du und ich dort am Kreuz hängen und wir müssten elendig verrecken aufgrund unserer Schuld und Sünde. Aber aus Liebe hat Jesus Christus sich entschieden, freiwillig ans Kreuz zu gehen, an deiner und meiner Stelle, aus Liebe, weil er uns liebt. Und er hat sich hingegeben. Das ist aufopfernde Liebe. Und was hat das jetzt für Konsequenzen für uns als Christen? Hier der zweite Teil. Auch wir, also als Kinder Gottes, wir sind es schuldig, für die Brüder, genauso auch für die Schwestern, das Leben hinzugeben. Wir sollen so lieben, wie Jesus Christus geliebt hat. Und wenn Jesus sich aus Liebe geopfert hat für dich und mich, dann sollen wir Christen bereit sein, dieses Opfer darzubringen. Wir müssen unser Leben für unsere Geschwister hingeben. Wie kann das konkret aussehen? Nun, zunächst einmal müssen wir erstmal diesen Vers so nehmen, wie er steht. Das heißt, Gott fordert von dir und mir, dass du und ich bereit sind, für unsere Glaubensgeschwister unser Leben zu geben. Und ich bekenne euch, dass hier an dieser Stelle, ich weiß nicht, ob ich dazu bereit wäre zu diesem Zeitpunkt. Aber ich möchte darin wachsen und ich wünsche mir, dass Gott mich dahingehend so verändert, dass ich so eine tiefe Liebe zu meinen Nächsten habe. So eine tiefe Liebe sollte uns Christen auszeichnen. Nun werden die wenigsten von uns in eine Situation kommen, wo wir für unseren Bruder oder unsere Schwester stellvertretend sterben werden. Das weiß auch Johannes, das weiß Gott selbst. Und er führt noch ein anderes Beispiel an, in Vers 17. Und er sagt, wer aber die Güter dieser Welt hat und seinen Bruder Notleiden sieht und sein Herz vor ihm verschließt, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Also hier geht es jetzt auch ums Geben. Es geht um Selbsthingabe. Johannes führt uns hier zwei Personen vor Augen. Hier ist einmal die Person, die Güter dieser Welt besitzt. Wer ist damit gemeint? Du und ich. Vielleicht sagst du, Mensch Arthur, wenn du wüsstest, wie wenig bei mir auf dem Konto ist, dann würdest du mich nicht mit einbeziehen. Doch biblisch gesehen gehörst du zu den Reichen in dieser Welt und ich auch. Unabhängig von deinem Kontostand. Jeder von uns hat mehr, als er zum Leben benötigt, oder? Wir alle haben mehr als nur ein Kleidungsstück. Wir alle haben mehr, als wir brauchen, um uns zu ernähren. Wir alle haben ein Dach über dem Kopf. Und wir alle gehören biblisch gesehen, aber auch global gesehen, zu den reichsten Menschen auf diesem Planeten. Das ist einfach ein Fakt. Und deshalb bist du und ich da gemeint. Wir haben diese Güter der Welt von Gott anvertraut bekommen. Das ist die eine Person, also du und ich. Jetzt die andere Person und seinem Bruder Notleiden sieht. Die Not wird hier gar nicht näher beschrieben. Das kann geistliche Not sein, das kann psychische Not sein, das kann materielle Not sein, das kann alles Mögliche sein. Und Johannes möchte jetzt den Gedanken unterstreichen, wenn du und ich, die wir eigentlich Güter dieser Welt besitzen und die Möglichkeit haben zu helfen, und wir sehen da jemanden, der Not leidet, der herausgefordert ist, in welcher Hinsicht auch immer, und du und ich, wir interessieren uns jetzt nicht für diese Not, wir zeigen kein Mitleid, wir investieren uns da nicht, sondern wir verschließen unser Herz, dann kommt jetzt die herausfordernde Frage an dich und mich, wie bleibt die Liebe Gottes in ihm? Johannes möchte Folgendes deutlich machen. Wie kann jemand, der so kaltherzig ist, ein echtes Kind Gottes sein. Das geht nicht. So jemand kann nicht die Liebe Gottes in sich haben. Dieses Verhalten schließt sich mit echtem Christsein aus. Wer so kaltherzig lebt, zeigt damit, dass er kein echter Christ ist. Der ist noch nicht vollständig, diesen Schritt vom Tod zum Leben, was wir gerade eben hatten, noch nicht vollständig gegangen. Und deshalb kommt jetzt dieser flammende Appell ganz am Ende von unserem Text in Vers 18, wo Johannes unterstreicht, meine Kinder, also es geht um uns als Kinder Gottes, lasst uns nicht mit Worten lieben, noch mit der Zunge, sondern in Tat und Wahrheit. Liebe ist mehr als ein Gefühl. Liebe ist mehr als schöne Worte. Schöne Worte, liebevolle Worte haben ihren Platz. Natürlich darfst du deinen Ehepartner und sollst du deinen Ehepartner sagen, dass du ihn liebst. Aber was hilft es, wenn ich Angelika jeden Tag sage, Schatz, ich liebe dich, aber sie behandle wie den letzten Waschlappen. Das ist keine Liebe. Und deshalb hier, Liebe zeigt sich im Praktischen. Liebe zeigt sich in Taten. Liebe muss konkret werden, sonst ist es keine Liebe. David Platt, ein Pastor aus den USA, sagt Folgendes. So, jetzt geht er doch. Wenn es keine Zeichen der Sorge um die Armen in unserem Leben gibt, ist das ein Grund, zumindest in Frage zu stellen, dass Christus in unserem Herzen lebt. Also da sollten wir uns schon hinterfragen. Und dann die Frage, kann es sein, dass wir heute im Materialismus leben und einen blinden Fleck haben? Kann das sein, wir Christen im reichen Westen, im reichen Deutschland, dass wir einen blinden Fleck haben? Und ich glaube, ich kann ja wieder nur für mich sprechen, ich glaube, da ist was Wahres dran. Ich glaube, dass wir so manches Mal kaltherzig durchs Leben gehen und nicht mehr dieses Leid in dieser Welt an uns heranlassen als Christen. Ich möchte uns herausfordern, ich werde jetzt ein paar Zahlen hier an die Leinwand werfen. Diese Zahlen, die kommen von der WHO, der Welthungerorganisation. Und mir ist bewusst, dass wir diese Zahlen gar nicht haben wollen. Die wollen wir gar nicht hören. Die wollen wir gar nicht an uns ranlassen. Aber wir müssen uns als Christen, müssen wir uns mit diesen Zahlen beschäftigen. Laut der WHO leiden gerade 735 Millionen Menschen an Hunger weltweit. 45 Millionen Kinder unter 5 Jahren leiden an Auszehrung. Das heißt, sie haben in Bezug auf ihre Körpergröße ein zu geringes Gewicht, weil sie hungern. 148 Millionen Kinder unter 5 Jahren zeigen Wachstumsverzögerungen, weil sie hungern. Und laut den Vereinten Nationen starben im Jahr 2021 etwa 5 Millionen Kinder noch vor ihrem 5. Geburtstag. Und die letzte Zahl, die fordert mich echt heraus. Alle 10 Sekunden stirbt heute ein Kind an Hunger. Ich will nicht berechnen, wie viele Kinder während dieser Predigt an Hunger gestorben sind. Aber ihr Lieben, wenn du hier sitzt und dich lassen diese Zahlen kalt, dann stimmt etwas nicht mit deinem Glauben. Entweder bist du noch kein Christ im biblischen Sinne, oder aber dein Glaube krankt. Und in vielen dieser Länder, wo diese Menschen leiden, weil sie hungern und Armut erleben, leben auch unsere Glaubensgeschwister, Brüder und Schwestern. Und daher können wir nicht einfach drüber hinwegsehen und meinen, das interessiert uns nicht. Und ich bin dankbar, viele von uns hier in diesem Saal, die geben gerne. Die geben auch großzügig, die geben immer und immer wieder. Ich bin dankbar, dass wir als Gemeinde diesen Blick haben, dass wir sagen, einmal im Monat wollen wir die Kollekte für uns sammeln. Aber sonst, alle anderen Sonntage, wollen wir die Kollekte nach außen hingeben. Menschen, die leiden, beziehungsweise Missionare, die herausgefordert sind. Diese Großzügigkeit zeigt mir, dass hier viele Menschen in der Gemeinde sind, die eben nicht ihre Augen vor dem ganzen Leid in dieser Welt verschließen und nur auf sich selbst bedacht sind. Und ihr Lieben, ich möchte euch an dieser Stelle, gerade alle, die hier gerne und großzügig geben, ich möchte euch ermutigen, gebt weiter. Unabhängig von der Inflation oder sonst etwas, gebt gerne und großzügig weiter. Das, was Gott euch zur Verfügung stellt, nach euren Möglichkeiten, lasst uns weiter gerne geben. Und ich möchte diejenigen unter uns ermahnen, die das nicht tun, die eigentlich geben könnten, aber vielleicht nur ein kleines bisschen von ihrem Überfluss geben und eben nicht so, wie Gott sich das eigentlich vorgestellt hat. Euch möchte ich ermahnen und sagen, gebt. Wie könnt ihr behalten das, was Gott euch zur Verfügung stellt? Wenn Jesus Christus sich selbst für euch völlig hingegeben hat, wer sind wir, dass wir sagen können, ich werde nicht geben? Ihr Lieben, wir versündigen uns, wenn wir nicht gerne und großzügig geben. Und wenn du dich fragst, ja, aber wohin soll ich denn geben? Ja, es gibt so, so viele Möglichkeiten. Ich denke da an das Kinderheim in Haiti, mit denen wir in Verbindung stehen, mit Familie Kettler. Die suchen immer wieder händeringend nach Pateneltern, also Patenschaften, wo wir Patenschaften eingehen für Kinder in dem Kinderheim und in dieser großen Schule, wo Kinder leiden an Armut, um sie beständig zu unterstützen und zu finanzieren. Ich denke an die Brücke zum Leben. Unser Gemeindemitglied Olga Friesen arbeitet in dieser Stiftung Brücke zum Leben in Raden, mit denen wir gut in Verbindung stehen, die sich auch vor allem für Waisenkinder einsetzen in Ländern im Osten. Ich denke an die Bibelmission, die sich ganz stark dafür einsetzt, dass die Christen, unsere Glaubensgeschwister, in diesem Winter nicht an der Kälte leiden oder erfrieren. Wir haben Kontakte zu Kinderheimen in Rumänien und Pakistan und so weiter und so fort. Es gibt so viele Möglichkeiten. Und wir wollen heute für unsere Geschwister in Nigeria sammeln. Während der Predigtvorbereitung erhielt ich diesen Hilferuf von Open Doors. Nigeria, dringende Hilfe für Christen auf der Flucht. Und sie berichten in diesem Handzettel von 72.000 Christen, also deine und meine Glaubensgeschwister, die unter Armut leiden in Nigeria, die in irgendwelchen Camps sind und denen es dringend an Medikamenten und Nahrung fehlt. Und Open Doors hat gesagt, wir wollen in diesem Monat Januar, wollen wir 72.000 Christen helfen. Und wir wollen heute die Kollekte dafür sammeln. Wirst du geben? Gib gerne und gib großzügig. Wichtig ist, es kommt nicht auf die Summe ein. Ne? Also versteht mich nicht falsch. Es kommt auf unser Herz an. Das macht die Bibel an so vielen Stellen deutlich. Aber wichtig ist, dass wir als Kinder Gottes uns auszeichnen durch Liebe. Und Liebe gibt. Liebe zeigt sich im Geben. Nicht nur im Geld, das kann in allerlei Hinsicht sein, aber wir helfen. Und ruh dich bitte nicht auf deinen Zehnten aus nach dem Motto, ja, ich gebe doch meinen Zehnten, das sollte doch reichen. Ihr Lieben, das ist nur ein Richtwert. Es ist nicht verboten, noch mehr zu geben als den Zehnten. Nach oben sind keine Grenzen gesetzt. Klammere dich nicht ans Geld. Mach dir immer wieder bewusst, Geld ist nur ein Tauschmittel und nicht mehr und nicht weniger. Der Herr Jesus sagt, und das ist meine letzte Bibelstelle, Matthäus 10, 42, und wer einem dieser Geringen auch nur einen Becher mit kaltem Wasser gibt, also hier geht es wirklich um ein paar Cent, weil er ein Jünger ist, also ein Jesus-Nachfolger, wahrlich, ich sage euch, der wird seinen Lohn nicht verlieren. Die Bibel macht an vielen Stellen deutlich, wir werden einmal auch als Kinder Gottes von Jesus Christus selbst dafür bewertet, wie wir mit den Gütern, die Gott uns anvertraut hat, das gehört ja nicht dir, sondern Gott vertraut dir das nur an. Wir werden einmal von Jesus Christus höchstpersönlich dafür bewertet, wie wir damit umgegangen sind. Und die Frage ist, was machst du mit dem, was Gott dir zur Verfügung stellt? Investierst du es nur in dein Haus, deine Wohnung, dein Auto, in deine eigenen Dinge oder gibst du gerne und großzügig? Ich komme zum Schluss. Vor kurzem hörte ich folgende Geschichte. Da war eine Person, die glaubte nicht an Jesus Christus. Und diese Person sagte, wenn ich gläubig werden sollte, dann werde ich mich dieser Gemeinde anschließen. Also nicht der Gemeinde Neues Leben, Preuß-Ollendorf, sondern eine andere Gemeinde, sagen wir mal XY. Warum? Weil die Menschen, die ich da in der Gemeinde beobachte, die lieben sich. Wie die miteinander umgehen, das ist so ganz anders wie in der Gesellschaft. Also da muss es wirklich, an diesem Gott muss wirklich was Wahres dran sein. Und ihr Lieben, genau das möchte Gott von uns. Was für ein wunderbares Zeugnis der Gemeinde, oder? Die Menschen, die in der Gemeinde waren, haben sich so sehr geliebt, und das ist natürlich nach außen hin sichtbar geworden, dass die Menschen um sie herum auf Jesus aufmerksam wurden. So stellt sich Gott seine Gemeinde vor. Und mein Traum von uns als Gemeinde Neues Leben hier im Preußisch-Ollendorf ist, dass die Menschen, die uns beobachtet, und glaub mir, wir werden beobachtet, dass die Menschen, die uns als Gemeinde Neues Leben in Preußisch-Ollendorf beobachten, dass die einmal sagen, wenn die Menschen, wie die miteinander umgehen, deren Umgang ist so herzlich, so freundlich, die lieben sich, ja, die machen auch Fehler, aber sie verzeihen und begegnen sich immer wieder in Liebe. Deren Umgang, der ist nicht von dieser Welt. Diesen Gott, den möchte ich kennenlernen, an den sie glauben. Die Botschaft heute Morgen ist ganz einfach und doch so schwer in der Umsetzung. Liebt einander. Möge Gott uns in seiner Gnade ja dazu befähigen, einander zu lieben, zu seiner Ehre. Amen.